Sie gleich hören werden. Und ich möchte eigentlich richtig mitten in das Thema hineingehen, wobei ich Sie aber gerne mitnehmen möchte auf einen kleinen Ausflug. Denn Sie wissen ja alle, dass die Bedeutung einer Problemlage sich eigentlich erst dann erschließt, wenn man eine ganzheitliche Problemsicht anstellt. Und brauchen Sie keine Sorge zu haben. Ich werde hier Sie nicht damit langweilen, dass ich Ihnen meine ganze Weltsicht darstelle, aber ich möchte doch einige Anmerkungen zur Lage machen, weil sich daraus dann auch eine Logik ergibt, die hin zu unserem Thema führt, das ja bekanntlich heißt demokratisch geprüfte Sicherheit, Möglichkeiten einer wirksamen Kontrolle der Polizei. Aber zunächst zur Lage. Erstens, es besteht objektiv eine nicht nur abstrakte, sondern eine konkrete Gefahrenlage. Sie ist unter anderem bedingt durch weltpolitische Ungleichgewichte, die bei unerträglichen Ungerechtigkeiten entstehen. Ich nenne nur ein Stichwort, den Grundwiderspruch zwischen sehr reichen und sehr armen Ländern. In diese Ungleichgewichtslage allerdings muss man auch die Phänomene einordnen, denen wir uns gegenüber sehen. Ich ordne zum Beispiel diesem Gesichtspunkt auch zu die Gefahr von Terroranschlägen. Hier ist meines Erachtens nichts zu dramatisieren, aber genauso wenig irgendetwas zu bagatellisieren. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, wir erkennen kriegstreibende Ursachen, ihre Wirkungen und Gegenwirkungen. Wir konstatieren einen längst überfälligen Strukturwandel zur Überwindung der auf Krieg zutreibenden weltpolitischen Konfliktlinien. Wir konstatieren das zwingende Erfordernis der Herstellung materieller Gerechtigkeit in den Hauptkonfliktregionen unserer Erde, insbesondere im Nahen Osten. Und wir konstatieren offenkundig bestehende Handlungsdefizite der westlichen Welt. Handlungsdefizite, die, wenn wir uns nicht umorientieren, in überschaubarer Zeit dazu führen werden, dass die westlichen Demokratien zu Glückszufällen der Geschichte werden, wie das ein Hamburger Bürgermeister einmal treffend formuliert hat. Und das heißt auch, dass wir, und zwar nicht nur die Regierung, sondern jeder von uns, unsere Wahrnehmungsfähigkeit überprüfen und unseren Willen zur Gerechtigkeit schärfen müssen. Am Beispiel von 9/11 kann jeder von uns sofort eine Probe aufs Exempel machen. Selbstverständlich ist der Anschlag auf die New Yorker Twin Towers ein krimineller Akt. Auf den dahinterstehenden Angriff auf unsere Denkstrukturen, ohne wirklich nachzudenken, nach Schema F zu reagieren, im Schwerpunkt also mit rein militanten militärischen Mitteln, zeigt, so populär diese verfehlte Reaktion in den USA gewesen ist, nur die Inkompetenz der amerikanischen präsidialen Führungsmannschaft, die sich weder durch Gedankentiefe noch durch Gedankenschärfe auszeichnet und damit zugleich auch die innere Schwäche der derzeitigen weltpolitischen Hegemonialmacht offenlegt. Jedenfalls bergen archaische Rache, rücksichtslose Härte, etwa beim Einsatz militärischer oder geheimdienstlicher Machtmittel, reine Sicherheitskonzepte wie etwa das Feinddenken, Stichwort Feindstrafrecht, oder das Lagerdenken, Stichwort Guantanamo, oder Folter- und Überwachungsstaat keine Lösungen, sondern führen zu einer endlosen Kette von Gewalt und Gegengewalt und werfen uns zurück ins Mittelalter. Meine Damen und Herren, statt in das amerikanische Horn zu blasen, müssen wir neue Strategien gegen den Terror entwickeln. Dazu werden wir, um überlegt reagieren zu können, zuallererst begreifen müssen, welche Probleme wir selbst haben und welche Probleme wir anderen machen. Wir müssen begreifen, was zum Beispiel Terrorismus im Kern ist und wie er sich motiviert. Wir werden bei einer sauberen Lageanalyse sehr schnell zu der Erkenntnis gelangen, nicht Krieg gegen den Terrorismus ist angesagt, sondern Kampf gegen die Ursachen von Terrorismus, natürlich bei rechtsstaatlich einwandfreiem Eigenschutz. Ich kann das hier nicht ausführen, aber wer sich vertieft mit Entstehungsgründen und Entwicklungsrichtungen von Terrorismus beschäftigen will, dem möchte ich gerne das Buch von Sebastian Scherer, Die Zukunft des Terrorismus, empfehlen. Scherer, Leiter des Instituts für kriminologische Sozialforschung in Hamburg, geißelt darin die Logik von Feind- und Vergeltungsdenken und sieht die wirkungsvollste Begrenzung der Terrorgefahr in einem Verzicht auf strukturanaloge Denkmuster und Machtmittel. Der dritte Punkt, auf den ich hinweisen möchte, ist ein gegenüber differenzierten Betrachtungen, wie zum Beispiel von Professor Scherer, geradezu erschreckendes Ausmaß an politischer Blindheit im nationalen und im internationalen Bereich. Das Denken ist beherrscht von der Illusion, durch staatlichen Abwehrperfektionismus sei ein umfassendes Ausmaß an Sicherheit herstellbar. Für Deutschland möchte ich nur einen, allerdings einen meines Erachtens zentralen Punkt herausarbeiten. Es verbreitet sich mehr und mehr der Aberglaube, Sicherheit sei das eigentliche Staatsziel unserer Verfassung. Aus diesem Blickwinkel, nämlich aus dem Blickwinkel der Sicherheit, könne sich Menschenwürde oder gar Freiheit definieren lassen. Dabei ist es, wie wir hier alle in der Humanistischen Union wissen, genau umgekehrt. Nicht Sicherheit, sondern Freiheit ist der zentrale Grundwert des Grundgesetzes, persönliche und politische Freiheit, nichts anderes. Damit ich nicht missverstanden werde, selbstverständlich ist es Aufgabe der staatlichen Sicherheitsorgane, Freiheit in Sicherheit, ich sollte lieber sagen, Freiheit in Sicherheit zu gewährleisten, aber eben in dieser Prioritätenfolge. Alles andere führt zu Werteverschiebungen, die schwerwiegende Folgen haben. Mein vierter Punkt zur Lage: Wir leben in einer Zeit der Übergänge. Wir leben, wie ich besorgt feststelle, und erleben den Übergang des Rechtsstaates in den Sicherheits- und Überwachungsstaat, den Übergang des Sozialstaates in den Repressionsstaat und den Übergang einer freiheitlichen in eine punitive Gesellschaft, die ihr Heil gleichermaßen in ständig erweiterten und verschärften Strafbestimmungen sucht und in härteren Strafmaßen bei Urteilen der Strafgerichtsbarkeit. Der fünfte Punkt, und jetzt nähere ich mich schon, wie Sie gleich merken werden, sehr stark unserem Thema. Das ist eine neue Qualität der Überwachung, die wir feststellen. Ich gehe damit auf den erstgenannten Aspekt ein, nämlich auf den Sicherheits- und Überwachungsstaat. Der bereits erwähnte Professor Scherer hat kürzlich auf einer Veranstaltung der Humanistischen Union in Hamburg Ende November in einer Einführung zur Thematik E-Watch and Containment warnend darauf hingewiesen, in welch ungeahnter Weise die westlichen Gesellschaften in Zeiten genereller Unsicherheitshysterie Schutz in einem dicht geknüpften Netz von Eigen- und Fremdkontrolle suchen. Lässt sich traditionelle Kontrolle als personalintensiv, fragmentarisch, örtlich beschränkt und zeitlich limitiert kennzeichnen, muss moderne Kontrolle heute wie Feuchtkarte charakterisiert werden. Sie ist technisch ausgerichtet, fast flächendeckend etabliert und zeitlich unbegrenzt. Aktuelle Stichworte hierzu sind das Terrorbekämpfungsergänzungsgesetz, das Antiterror-Dateigesetz, die Vorratsdatenspeicherung, gegen die die Humanistische Union eine Verfassungsklage vorbereitet, die Intensivüberwachung des Handyverkehrs, wie sie in der Strafprozessordnung und in den verschiedenen Geheimdienstgesetzen geregelt ist. Eine solche Gesetzeslage, de lege lata und de lege ferenda, also auf Basis der gegebenen und auf Basis der geplanten Gesetze, kann sich nur ergeben, wenn Politik auf wirklich jede größere Straftat einem pavlovschen Reflex folgend schärfere Gesetze, höhere Finanzmittel, mehr Personal und tiefer einschneidende Überwachungstechnik fordert, wenn also Sicherheitshysterie die Köpfe von Politikern, Ministerialbeamten, Nachrichtendienstlern und Polizisten beherrscht. Spätestens in dieser Situation stellt sich die uralte staatsphilosophische Frage, und da wir eine Lateinerin unter uns haben, darf ich das jetzt ausdrücklich auch auf Latein sagen, quis custodiet ipsos custodies, wer bewacht die Wächter? Und in diesem Zusammenhang falle ich immer wieder über einen Umstand, der mich wirklich besorgt und immer mehr befremdet. Wenn schon die meisten Innenpolitiker von heute, soweit sie nicht selber Urheber sind, populistische Forderungen nach immer neuen Gesetzesverschärfungen und den damit verbundenen Eingriffen in die Freiheitsrechte der Bürger mangels Zivilcourage oder aus anderen Gründen nicht entschieden genug entgegentreten, das wäre ja die erste Priorität, wieso verstärken sie dann nicht, das ist die zweite Priorität, zumindest zum Schutz der Freiheitsrechte die demokratische Kontrolle über die Sicherheitsorgane, die die verschärften Gesetze in der Praxis anzuwenden haben. Verkennt man die Missbrauchspotenziale, die sich hier entwickeln? Hat man die Geschichte unseres Landes gerade zu wenig im Kopf? Glaubt man, die Demokratie sei so fest etabliert, dass es keiner zusätzlichen Absicherung der Freiheitsrechte bedürfe? Meine Damen und Herren, ich habe in Hamburg nun selbst erlebt, wie eine rechtspopulistische Partei, nämlich die Partei Rechtsstaatliche Offensive des Richters A.D. Schill, trotz oder vielleicht sogar auch wegen irrwitziger Forderungen, etwa Halbierung der Kriminalität binnen Jahresfrist, auf der Sicherheitsschiene in kürzester Zeit zu einer politischen Kraft hochgeschrieben wurde und mit einem Stimmenanteil von fast 20% an die Schalthebel staatlicher Macht geriet. Übrigens nicht zuletzt dank der massiven Unterstützung des Springer Verlages, der mit 3 Tageszeitungen den Hamburger Zeitungsmarkt in durchaus, ich meine, gefährlicher Weise beherrscht. Hier hat es eine dieser unrühmlichen Springer-Kampagnen gegeben, deren Kapitel noch objektiv kritisch geschrieben werden muss, und zwar als Lehrstück der Gefährdung einer freien demokratischen Meinungsbildung durch manipulative Berichterstattung, eine Gefährdung im Übrigen, die über hamburgische Belange weit hinausgeht. Denn wir sollten nicht vergessen, dass die großen Stadtstaaten wie Berlin und Hamburg Frühwarnsysteme für Entwicklungen sind, die unter bestimmten Voraussetzungen in der Republik insgesamt möglich werden können. Während nun die politische Gesamtlage auch schon des Jahres 2001, gerade nach dem 11. September, objektiv mehr demokratische Führung, mehr Transparenz, mehr Kontrolle im Bereich Sicherheit verlangte, ist es geradezu typisch, dass die schwarz-schwarze Koalition, nämlich das Regierungsbündnis aus CDU und Schill-Partei und übrigens auch der FDP, dass diese Koalition ihrer durch Erzeugung von Sicherheitshysterie an die Macht gelangte Position ausnutzten und in einem durchaus symbolischen Akt ein wichtiges Gremium zur verstärkten demokratischen Kontrolle der Polizei kurzerhand einstampfte, nämlich die erste Polizeikommission auf deutschem Boden. Diese hatte die abgelöste rot-grüne Regierungsmehrheit im Jahre 1998 in Anlehnung an vergleichbare Institutionen in anderen demokratischen Ländern, Holland, Belgien, Kanada, Australien, auf Basis einer Empfehlung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Aufklärung des Hamburger Polizeiskandals aus dem Jahre 1994 geschaffen. Der Abbau eines demokratischen, sinnvollen und durchaus wirksamen Kontrollinstrumentes war zugleich der große opportunistische Kotau der schwarz-schwarzen Mehrheit, sowohl vor rechtskonservativen Strömungen in der Bevölkerung wie vor den vermeintlichen Belangen des Sicherheitsapparates, der Polizei und der Polizeigewerkschaften. Diese lehnten die Polizeikommission in Verkennung eigener Interessen lautstark ab. Wir haben es also hier mit einem richtig schön inszenierten Untergang eines Experimentes zu tun. Dabei bietet eine Polizeikommission oder ein Polizeibeauftragter, mir kommt es nicht auf die Namen an, nach meinen Erfahrungen eine wichtige Möglichkeit, die aufgrund der innenpolitischen Lage dringend erforderliche Verstärkung der demokratischen Kontrolle staatlicher Machtapparate, insbesondere natürlich der Polizei, konkret umzusetzen. Nachfolgend werde ich mich daher mit den Gründen für die Abschaffung und die Abschaffung für die mit den Gründen für die Schaffung und die Abschaffung der Polizeikommission auseinandersetzen und anschließend auf die Erfahrungen eingehen, die ich als Innensenator, aber nunmehr auch als Mitglied der Fachkommission Polizeirecherche von Amnesty International bei der Kontrolle der Polizei gemacht habe. Eine kurze Bemerkung vorweg. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten zur verstärkten Sicherung der Bürger vor polizeilichen Übergriffen. Ich nenne das Berichtswesen, also beispielsweise jährlich vorzulegende Polizeiberichte an das Parlament, die dann Ansatzpunkte für Diskussionen geben und möglicherweise für Veränderungen, wenn irgendwelche Mängel auftreten, oder aber die Vorlage offizieller Statistiken über die Erfassung polizeilichen Fehlverhaltens und deren Veröffentlichung, oder aber auch die Qualifizierung ganz bewusst der Führungsgrundsätze der Polizei und vor allen Dingen auch des faktischen Führungsverhaltens der Vorgesetzten innerhalb der Polizei. Demgegenüber möchte ich mich hier auf die verstärkte Sicherung von Freiheitsrechten durch institutionalisierte externe Kontrolle der Polizei konzentrieren. In dieser Form der Polizeikontrolle sehe ich die beste Möglichkeit, die gewachsene Polizeikultur, die man ja auch in Neudeutsch oder Denglisch Cop Culture nennt, als faktisches Steuerungspotenzial mit erheblicher normativen Orientierung in eine positive, bürgerfreundliche Organisation zu transformieren. Also, wenn ich rede von Cop Culture, meine ich Chorgeist, Kameraderie und die berühmte Mauer des Schweigens, was alles, wenn man sich um diesen Punkt bemüht, natürlich nur in einem langfristigen Überzeugungsprozess realisierbar ist. Was verstehen wir nun unter einer Polizeikommission? Eine Polizeikommission ist unabhängig von ihrer rechtlichen Konstruktion und Ausgestaltung eine unabhängige polizeiexterne Institution, die gleichermaßen für Beschwerden von Bürgern und von Polizeibeamten zuständig, über Vorschläge zur Lösung von Einzelfällen hinaus generelle und strukturelle Fehlentwicklungen in der Polizei erkennen und benennen soll. Fehlentwicklungen, die das rechtsstaatliche Handeln der Polizei gefährden können. Ich möchte im Folgenden Ziele, Aufgaben und Arbeitserfolge der Hamburgischen Polizeikommission kurz erläutern, fange aber zunächst, was Sie vielleicht überraschen wird, mit den Gründen für die Abschaffung dieser Institution durch die schwarz-schwarze Koalition des Schill-Senates an. Denn gerade die Gründe für ein Scheitern einer solchen Kommission sagen sehr viel aus über die tatsächliche Wirkung dieser Kontrolleinrichtung. Der Antrag auf Aufhebung des Gesetzes über die Polizeikommission am 17.10. unmittelbar nach gewonnener Wahl, eingebracht von den Fraktionen der CDU, der Partei Rechtsstaatliche Offensive und auch der FDP, was man überhaupt nicht begreifen kann, aber vielleicht doch begreifen kann, wenn man sich die FDP genauer anguckt, ist wie folgt begründet. Die Polizeikommission habe sich als entbehrlich erwiesen. Es bestehe kein Anlass, diese nutzlose und kostenträchtige Kontrollinstanz fortzuführen. Dieser Anlass entfalle aufgrund der effektiven Dienst- und Fachaufsicht der jeweiligen Vorgesetzten, aufgrund der erfolgreichen Arbeit, die ein Dezernat interne Ermittlungen, das ich übrigens selber neu strukturiert habe, geleistet hat, aufgrund der Kontrolle durch den Innenausschuss der Bürgerschaft und der Deputation, die Deputation ist ein Beirat innerhalb der hamburgischen Senatsverwaltung. Aufgrund der Möglichkeit der Bürger, gerichtlich gegen polizeiliches Fehlverhalten vorzugehen und aufgrund des Umstandes, dass die neue Polizeikommission keine neuen Anhaltspunkte für interne Fehlentwicklungen und daraus folgende Gefährdungen für die Einhaltung rechtsstaatlichen Verhaltens durch die Polizei habe aufzeigen können. Soweit also die offizielle Begründung des Gesetzestextes. Man kann das alles in einem Satz zusammenfassen, indem man sagt, die konservative Koalition glaubte, das traditionelle Instrumentarium zur Kontrolle der Polizei reiche völlig aus. Interessant, fast interessanter noch, sind die Äußerungen der Vertreter der schwarz-schwarzen Regierungskoalition, die deutlich machen, welche Emotionen sie bewegt haben. Und da bin ich nochmal eingestiegen in die Protokolle der hamburgischen Bürgerschaft und habe die Argumente der ersten und zweiten Lesung dieses Gesetzes noch einmal für Sie zusammengefasst. Erstes Argument der Schwarz-Schwarzen: Mit der Auflösung der Kommission, der Polizeikommission, solle ein politisches Signal gesetzt werden. Mit dem heutigen Tag, das war der Tag der ersten bzw. zweiten Lesung, stehe die Politik wieder hinter den Polizisten. Die Abschaffung sei ein Signal der Koalition, dass sie hinter der Polizei und ihren Menschen stehe, und zwar um ihnen zu helfen und nicht, wie die bösen Sozialdemokraten es täten, um ihnen besser ins Kreuz treten zu können. Zweites Argument war, das institutionalisierte Misstrauen, das in der Hamburger Polizeikommission zum Ausdruck komme, habe nun ein Ende. Die Koalition gebe der Polizei einen Vertrauensvorschuss und bestrafe sie nicht mehr mit einer personifizierten Misstrauenskommission. Der Vertrauensvorschuss sei ein wichtiger Beitrag zur Motivation der Polizei. Drittes Argument: Die sogenannte Polizeikommission sei nichts anderes als ein Instrument der systematischen, strategischen Verunsicherung der Polizei, das politische Damoklesschwert für alle motivierten Polizeibeamten, eine Ausgeburt politischer Disziplinierung der Polizei, die nur unter Rot-Grün möglich gewesen sei. Weiteres Argument: Die Koalition sei bereit, der Polizei wieder den aufrechten Gang zu ermöglichen und ihr die erforderlichen personellen und materiellen Mittel zu geben. Noch ein Argument: Die Koalition wolle die Wende von der Hochburg des Verbrechens zu einer Stadt, in der die Straftäter Angst haben müssten und nicht die Polizei und die Bürger. Und dann: Die Akzeptanz der Kommission bei der Polizei sei gegen null gewesen. Die Notwendigkeit aus der Sicht der Bürger habe sich in engen Grenzen gehalten. Noch weiter: Der Output der Kommission rechtfertige ihre Existenz nicht. Die Überflüssigkeit der Polizeikommission ergebe sich aus dem ausgeprägten Netzwerk der Anlaufstellen, und damit sind all die Gremien gemeint, die ich vorhin schon genannt habe, unter dem Stichwort traditionelles Kontrollinstrument der Polizei. Und dann kommt natürlich immer das obligate Argument von Leuten, die meinen, es etwas von Finanzen zu verstehen: Die Polizeikommission habe im Jahr, das war damals noch die D-Mark-Zeit, 400.000 DM pro Jahr gekostet, und damit hätte man viel besser 5 Polizisten beschäftigen können. Das letzte Wort der Parlamentsdebatte im Rahmen der zweiten Lesung des Aufhebungsgesetzes, gesprochen am 12.12.2001 von einem Schill-Abgeordneten und Polizeibeamten, richtet sich an die Abgeordneten der ehemaligen rot-grünen Koalition und lautet: Legen Sie endlich das Misstrauen gegen die Polizei ab. Wir werden heute die Kommission abschaffen. Basta. So wurden damals solche Gesetze begründet. Meine Damen und Herren, das sagt aus meiner Sicht wirklich alles, weil sich in diesen Argumenten wirklich eines zur Sprache bringt, nämlich pure Cop-Culture, pure Polizeikultur. Und natürlich entscheidet dann die Bürgerschaft bei einer solchen Stimmungslage, wie sie damals in Hamburg herrschte, mit der schwarzen Mehrheit antragsgemäß Übrigens ohne auch nur den Ausschuss anzurufen, obwohl die Polizeikommission vom Parlament insgesamt, jedenfalls von den größten Parteien, mitbegründet worden waren aufgrund eines einhelligen Vorschlages des Untersuchungsausschusses. Da gab es möglicherweise einige Gegenstimmen, aber im Prinzip war die Polizeikommission eine Erfindung des Parlaments. Ich muss leider feststellen, die Gegenwehr der Grünen bleibt wirkungslos, insbesondere auch der berechtigte Hinweis des parteilosen Manfred Mahr, Mitglied der Fraktion des Grünen, selbst Polizeibeamter und eigentlicher Wegbereiter der Hamburger Polizeikommission. Der Hinweis nämlich auf die präventiven und qualitätsfördernden Funktionen der Kommission und ihre Aufgabe als wichtiges Frühwarnsystem. Wer die Polizei einer solchen Argumentation von Herrn Mahr zum Beispiel gegenüber als institutionalisierte Misstrauenskommission bezeichnet, der muss gedanklich nur einen Schritt weitergehen, um im Parlament selbst die Ausgeburt des Misstrauens der politischen Klasse gegen das Volk zu sehen. Aber hier ging es eben nicht um rationale Argumentation, hier ging es um Stimmungen. Und der negativen Stimmungslage gegen die Polizeikommission bei der Mehrheit im Parlament entsprach die massive Ablehnung der Kommission durch den Polizeiapparat und insbesondere durch die Polizeigewerkschaften, die die Stimmung an ihrer Basis widerspiegelten. Der damalige Chef der GdP Hamburg, der heutige Bundesvorsitzende der GdP, Konrad Freiberg, wehrte die Unterstützung der durch Gesetz begründeten Polizeikommission durch den Innensenator schon im Jahre 2000 als künstliches Aufplustern einer gestorbenen Sache. Die Kommission habe nichts gebracht. Der Innensenator, der sich dem Gesetz über die Polizeikommission verpflichtet wusste und sich nach durchaus anfänglicher Skepsis, ich war durchaus nicht begeistert ursprünglich von der Polizeikommission und habe mich selber immer als den Polizeibeauftragten angesehen, aber ich hatte auch eine entsprechende Grundhaltung. Der Innensenator also überzeugte sich erst von der Sinnhaftigkeit, dann von der Notwendigkeit und zuletzt auch von der Qualität der Arbeit der Polizeikommission und geriet deswegen selbst in die Kritik. Dies wieder war ein gefundenes Fressen für die Fußsoldaten der Springerpresse, die das Lied der Polizei sangen. Wir haben uns ja vorhin gerade unterhalten über die enge Kooperation zwischen Polizeireportern und der Polizei selbst. Die Zeitungen des Springer Verlages schossen sich jedenfalls einmal mehr auf den ihnen gegenüber unbotmäßigen und nicht nur wegen der Polizeikommission ungeliebten Senator seit Ende 2001 und fuhren im Wahlkampfjahr 2001 eine regelrechte Kampagne. Da hieß es zum Beispiel, trotz massiver Proteste in Senator Frocklage lässt die Arbeit des umstrittenen Gremiums fortsetzen. Wohlgemerkt eines Gremiums, das von Gesetzes wegen eingesetzt war. Und die Bild sagt dann, nichts als Ärger mit der Polizeikommission. So endete dann schließlich in einem Akt stimmungsgeladener Symbolpolitik das erste Experiment einer externen Polizeikontrolle in Deutschland. Meine Damen und Herren, und dennoch bietet dieses Experiment einen wichtigen Ansatzpunkt für die Wiederbelebung und Fortentwicklung der Idee einer unabhängigen externen demokratischen Kontrolle der Polizei. Es bedarf einer Rückbesinnung auf die eigentlichen Gründe für die Einrichtung einer externen Polizeikommission über traditionelle Kontrollmechanismen hinaus. Strukturelle Änderungen sind gefragt, die umso wichtiger werden, je weiter die Eingriffsermächtigungen der Polizei zulasten bürgerlicher Freiheiten geht. Frage also, welche Argumentation hat zur Gründung der Hamburger Polizeikommission geführt? Wo liegt die Kontrolllücke im traditionellen Kontrollkonzept? Wo ist das Alleinstellungsmerkmal für die Notwendigkeit einer externen polizeilichen Kontrolle? Fragen wir nach den diesbezüglichen Arbeitsergebnissen des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses Hamburger Polizei. Welche Konsequenzen hat das Parlament denn letztlich auf aufgrund der Untersuchungen des Untersuchungsausschusses gezogen. Die entscheidende Empfehlung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses der Hamburger Polizei lautet wie folgt. Ich zitiere das mal im wesentlichen Teil wörtlich. Während die Meinungen im Ausschuss und unter den Experten in einer Anhörung umso mehr auseinandergingen, je mehr man in Details einstieg, machte doch die Expertenanhörung mehrheitlich deutlich, dass Innenbehörde und Polizeiführung mit Bordmitteln allein die Problematik der Mauer des Schweigens nicht lösen können, die durch den Strafverfolgungszwang § 163 StPO stark begünstigt wird. Ein Lösungsweg kann die Schaffung einer externen Institution sein, wie sie im Ausland schon eingerichtet worden ist. Und so geht es weiter dann. Und am Schluss heißt es, die Erprobung einer solchen externen Kontrollkommission wird mit folgenden Merkmalen befürwortet und es folgen dann technische Details. Ich will versuchen, dies, was Sie eben gehört haben, vor dem Hintergrund meiner Erfahrungen zu erläutern. Entscheidendes Motiv für die Einrichtung einer Polizeikommission ist der Versuch, folgendes Dilemma aufzulösen. Einerseits steht jeder Polizeibeamte unter Strafverfolgungszwang, das ergibt sich aus § 163 der Strafprozessordnung. Er muss also strafbares Verhalten seiner Kollegen anzeigen und setzt sich damit zugleich in Widerspruch zu dem Interesse dieses Kollegen oder auch der anderen Kollegen und vor allen Dingen aber auch der Polizeikultur, in der alle seine Kollegen im Grunde genommen leben, einer Cop-Culture, die es gebietet, das eigene Nest nicht zu beschmutzen, kein Kameradenschwein zu sein, die Klappe zu halten. Verstößt ein Beamter gegen diese Kultur, ist er massiven Pressionen ausgesetzt, die von Mobbing über strukturelle Ausgrenzung, zum Beispiel Nichtberücksichtigung bei Beförderung, bis zu Retourkutschen, damit meine ich Anzeigen dieses Verräterkollegen, gehen können, wenn sie nicht zu noch Schlimmerem führen. Sogenannte Whistleblower, aus dem Amerikanischen übernommen, also Verpfeifer würde man vielleicht sagen, können gruppendynamisch für vogelfrei erklärt werden, erläutert uns einer meiner Kollegen aus der Fachkoordinationsgruppe bei Amnesty Fachrecherche Polizei. Ja, bitte? Er muss sich immer ausweisen. Aber hier geht es jetzt um den System. Selbstverständlich, aber das hat jetzt im Moment nichts mit dieser Sache zu tun, sondern hier geht es erstmal darum, dass ein Polizist seinen Kollegen anzeigen muss und dass er, wenn er das tut, erheblichen Pressionen ausgesetzt wird. Da gibt es einen wunderbaren Aufsatz von Martin Herrnkind, das ist ein Kollege von mir in der Fachgruppe Polizeirecherche Amnesty International, der den Aufsatz geschrieben hat, was der Whistleblower von den Kollegen zu erwarten hat. Daraus habe ich eben auch zitiert. Wenn sich nun ein Beamter den Normen einer solchen Polizeikultur und damit der Pression seiner Kollegen beugt, macht er sich selbst wegen Strafvereitelung im Amt strafbar. § 258a der StGB. Aus dem Zeugen wird nun ein Täter. Ursprungstäter und Folgetäter haben eine gemeinsame Leiche im Keller. Beide sind auf Dauer voneinander abhängig. Das Fundament der Mauer des Schweigens ist gelegt. Und wenn Sie das jetzt nur mal verbreitern, das nicht nur auf zwei Personen beziehen, die zusammen, wie die Polizisten sagen, auf dem Bock sitzen und also zusammen im Peterwagen, sondern wenn Sie da gruppendynamische Prozesse sich mal vorstellen, dann wissen Sie, was es bedeutet, es mit der Mauer des Schweigens zu tun zu haben, was es bedeutet, was möglich ist. Also ich habe zum Beispiel, darf ich eben einschieben, für Amnesty, einigen habe ich das vorhin erzählt, ein Demonstrationsgeschehen zu begleiten, wo dann nachdem Demonstranten, die festgenommen worden waren, mir berichtet haben, dass da jemand herumgelaufen ist. Ihr habt das doch alle gehört. Wir sind hier als Faschos beleidigt worden. Wovon die Demonstranten selber gar nichts mitbekommen haben. Es ging übrigens um eine Demonstration in Düsseldorf gegen die Erhöhung von Studiengebühren. Nicht unbekannt, wie ich höre, in Marburg und in anderen Städten Hessens. Wir haben aber hier diese Dilemmasituation vor Augen. Ein Polizeibeamter muss seinen Kollegen anzeigen. Wenn er es nicht tut, macht er sich zum Kumpan. Denn beide haben sich inzwischen strafbar gemacht und jeder kann den anderen jederzeit reinlegen, wenn er so will. Er legt sich natürlich auch selber rein. Und gerade um diese Dilemmasituation aufzulösen, genau deswegen ist die Polizeikommission gegründet worden. Natürlich auch, um Bürgerbeschwerden entgegenzunehmen und sie zu verfolgen, aber insbesondere um die Organisationskultur der Polizei aufzubrechen und zu verwandeln in eine moderne, bürgerfreundliche Kultur, die den Namen Kultur auch wirklich verdient. Sie soll den Circulus Vitiosus aufbrechen, den ich eben geschrieben habe, mit ihrem Rat zur Verfügung stehen und Zeugen, die sich nun in einem großen Akt von Zivilcourage zu Aussagen entschließen, vor Mobbing schützen. Das ist die Aufgabe der Polizeikommission. Zurück zu den Vorgängen in Hamburg. Die Empfehlung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses wurde dann von der rot-grünen Koalition auf Basis eines Koalitionsvertrages zwischen SPD und der GAL, so heißen wir uns, die Grün-Alternative Liste, umgesetzt. Die Einrichtung einer unabhängigen, externen, nicht unter Strafverfolgungszwang stehenden Polizeikommission vereinbart. In § 2 des Gesetzes über die Polizeikommission und in der Gesetzesbegründung wird die Aufgaben und Zielstellung der Polizeikommission wie folgt beschrieben. Und jetzt wiederhole ich das nochmal, was ich eben in eigenen Worten gesagt habe, aber Sie sehen dann und verstehen dann besser, was gemeint ist. Die Kommission hat die Aufgabe, etwaige interne Fehlentwicklungen und daraus folgende Gefährdungen der Einhaltung rechtsstaatlichen Verhaltens der Polizeibeamten zu erkennen und darüber zu berichten. Damit sollen folgende Ziele angestrebt werden. Überwindung der durch § 163 StPO begünstigten Mauer des Schweigens, unvoreingenommene Überprüfung gemeldeter Vorfälle, Schutz aussagewilliger Polizisten vor Mobbing und, das halte ich nun für ganz wichtig, fallübergreifende Strukturanalysen als Frühwarnsystem für Fehlentwicklungen. Die Polizeikommission erhielt folgende Hauptrechte zwecks Wahrnehmung ihrer Aufgabe, das Recht zur Akteneinsicht, das Recht auf unangemeldeten Zutritt zu allen Dienststellen, das Recht, Einzelfälle dem Innensenator vorzulegen. Da könnte man denken, was soll denn das? Aber damit wird etwas sehr Effektives begründet. Ich habe das am eigenen Leib erfahren, nämlich die faktische und gleichzeitig politisch-persönliche Interventionspflicht des Politikers, der nun für die Gesamtheit der Polizei verantwortlich ist. Und der wird sich schon rühren, wenn er selber angesprochen wird. Also ein durchaus interessantes Instrument, was sich die Hamburger damals haben einfallen lassen. Über Einzelheiten der Rechtskonstruktion bin ich gerne bereit, nachher in der Diskussion noch zu berichten. Hier ist nur eine Botschaft wichtig. Die Gründe für eine externe Polizeikommission, gerade auch in Zeiten einer verschärften Sicherheitslage, sind und bleiben überzeugend. Für mich sind sie sogar noch überzeugender, denn in Krisenlagen, da schließen sich ja immer die Reihen. Und da kommt es dann immer besonders darauf an, dass keiner aus der Reihe tanzt. Und wenn jemand dann, und das kann jedem Bürger passieren, nicht nur Aktivisten, die sich sowieso mit der die Zivilcourage haben, ihre Interessen öffentlich vertreten, auch Disco-Besucher, die plötzlich von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Jedem kann es passieren, dass er Mutterseelen alleine in einer Polizeidienstwache, wenn er Pech hat, Beamten ausgeliefert ist, die mit ihm manches machen, was sich der normale Bürger, der in der Polizei den Freund und Helfer sieht, nicht vorstellen kann. Das ist das, was wir erleben und was auch gerichtsfest ist. Da gibt es genug Beispiele, ich brauche das hier im Moment, glaube ich, nicht darzulegen. Mit anderen Worten, gerade in Krisenzeiten besteht ein besonderer Bedarf an einer solchen Kommission. Nun haben Sie vorhin gehört, dass die Gegner der Polizeikommission gesagt haben, es habe ja überhaupt gar keine Arbeitsergebnisse gegeben. Auch das ist der Kommissionsarbeit in Hamburg. Auch das ist falsch. Es ist schon wichtig, dass überzeugende Arbeitsergebnisse vorliegen. Und das gilt für mich ausdrücklich auch für noch zu hinterfragende Feststellungen, die die Polizeikommission getroffen hat, die aber auf ein in der Sache liegendes Problem hinweisen, ohne zugleich generelle Lösungen anbieten zu können. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn die Kommission in ihrem ersten Bericht aus dem Jahr 1999 von einer Herrschaft der Polizei über die Wirklichkeit spricht, weil nämlich die Polizei es ist, die als erste das, was passiert ist, definiert. Insofern Herrschaft über die Wirklichkeit. Man könnte auch sprechen von der Herrschaft über Definition von Wirklichkeit. Oder aber, jetzt wieder die Kommission, wenn sie spricht, von einer Hierarchie der Glaubwürdigkeit, wobei sie den Umstand benennt, dass dem Polizeibeamten vor Gericht in der Regel mehr geglaubt wird als anderen Zeugen. Allein schon die Hinweise auf solche Problematiken sind geeignet, zu reflektierten Verhaltensweisen aller Verfahrensbeteiligten zu führen, also beispielsweise auch zu einer möglicherweise anderen Wahrnehmung durch Richter, wenn der überhaupt weiß, dass solche Prozesse da sind und nicht in dem naiven Glauben richtet, ein Polizeibeamter in Uniform habe automatisch recht. Allein schon das Problembewusstsein ist von großer Wichtigkeit. Aber es gibt natürlich auch sehr viel konkretere Beispiele für die Wirksamkeit der Polizeikommission. Ich will Ihnen nur drei Beispiele nennen. Die Polizeikommission hat auf die Dringlichkeit von Mobbing-Richtlinien hingewiesen, was ja gleichzeitig bedeutet, welche Mobbing-Prozesse in der Polizei tatsächlich ablaufen. Sie hat weiter einen ganz bemerkenswerten Rat gegeben, der aber auch gleichzeitig deutlich macht, dass die Polizeikommission keineswegs polizeifeindlich war, sondern sie wollte die Probleme aufarbeiten. Sie hat nämlich den Rat gegeben, bei sexuellen Übergriffen ein Moderationsverfahren zu entwickeln, das nicht sofort in strafrechtlichen Sanktionen mündet, was deswegen wichtig ist, ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil man sehr schwer an das herankommt, was sich da in Wahrheit jeweils abgespielt hat, unter zwei Personen. Also man muss da sehr, sehr aufpassen. Man muss versuchen, auf eine Kultur hinzuwirken, die sexuelle Übergriffe nicht ermöglicht. Das kann man aber nur, wenn man ein Gremium hat, in dem Probleme offen zur Sprache gebracht werden. Natürlich, wenn es echte Übergriffe gibt, ist der Strafrichter gefordert, aber es gibt eben ein Graufeld, ein Vorfeld, in dem man, wollen wir mal sagen, Moderationsverfahren braucht, um zu einer vernünftigen Regelung zu kommen. All dies sind in meinen Augen konkrete Hilfestellungen, die die Polizeikommission gegeben hat, durchaus zum Teil auch im Interesse der Polizei, wo man also überhaupt nicht verstehen kann, dass die Polizei sich im Grunde sich wehrt. Man kann es aber dann verstehen, wenn man erkennt, dass diese Polizeikommission offenbar wirklich als eine Gefahr für diese Polizeikultur im schlechten Sinne, eine Gefahr für diese Polizeikommission Kultur im schlechten Sinne gewesen sein muss, sonst könnte man sich die Empörung gar nicht vorstellen. Meine Damen und Herren, Sie haben gehört, mit welch sachwürdig opportunistischen Gründen die Schill-Koalition die im Aufbau befindliche Arbeit der Polizeikommission zerstört hat und dies unter Führung der CDU vormals eine durchaus, wie ich als Sozialdemokrat auch sagen muss, fortschrittliche Großstadtpolizei in Hamburg, die CDU wohlgemerkt, wie diese CDU aber dann doch von Schill programmiert ihrer eigenen Wahlkampfpropaganda erlegen ist und nur noch geglaubt hat, wir müssen den Sicherheitsapparat schützen, stärken und ihm sozusagen den Weg bereiten. Es kann aber nicht angehen, dass zweifelhafte politische Charaktere wie Schill oder der Schill-Ersatz der CDU, nämlich Kusch, der der zeitweise Justizsenator in Hamburg war, eine gute und richtige und in Zeiten verschärfter Sicherheitsgesetze schlicht notwendige Idee auf Dauer zur Strecke bringt. Wie notwendig und effektiv die Arbeit ist, habe ich als Innensenator erfahren. Ich denke allerdings heute, dass die Polizeikommission, wie sie in Hamburg konstruiert war, nämlich als ehrenamtliches Gremium, mit Blick auf die lautlose Macht der Cop Culture damals zu schwach ausgebildet war. Eine ehrenamtliche Konstruktion reicht für eine externe Polizeikontrolle nicht aus. Auch bedarf es einer klareren Zuordnung einer solchen Kontrollinstanz im Rahmen des Gewaltenteilungsprinzips unserer Verfassung. Hier könnte der Wehrbeauftragte ein Beispiel sein, das man nachahmen könnte. Vor diesem Hintergrund haben übrigens Fritz Sack und ich im Jahre 2005 seinerzeit noch für einen Diskussionsprozess, der im Bereich Amnesty International lief, ein Diskussionspapier erarbeitet zu dem Komplex unabhängige Kontrollkommission Polizei. Dieses beschreibt mögliche Aktivitäten sowohl auf der staatlichen Ebene wie auch auf der Ebene der NGOs. Nach interner Diskussion hat Amnesty International inzwischen im Rahmen eines Pilotprojektes, das ist immer noch ein Modellvorhaben, eine Fachkommission Polizeirecherche gebildet, der ich angehöre. Diese Maßnahme war erforderlich geworden, nachdem Amnesty International nach Veröffentlichung eines Berichtes mit dem Titel Vorwürfe über polizeiliche Misshandlungen und den Einsatz unverhältnismäßiger Gewalt im Jahre 2004 eine Vielzahl von Beschwerden bekam, die nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern nachrecherchiert und bearbeitet werden mussten. Dabei habe ich die Erfahrung gemacht, die da hinauflaufen, dass das Erfordernis einer entsprechenden Kontrollaktivität weiterhin überdeutlich ist. Ich könnte Ihnen Beispiel vortragen, überlasse das aber der Diskussion. Ich habe aber eben auch dann selbst am eigenen Leibe die Unzulänglichkeit ehrenamtlicher Tätigkeit erfahren, die sozusagen aus der Natur der Sache erfolgt. Es gibt für meine Kollegen und mich in dieser Fachkommission Polizeirecherche jede Menge an Sachzeit, Kosten und Koordinationsprobleme. Dennoch, solche NGO-Aktivitäten bleiben wichtig, denn allein schon das Berichtswesen, zum Beispiel von Amnesty International und anderen Menschenrechtsorganisationen, hat eine gewisse für den Täter abschreckende und für die Opfer zumindest tröstende Funktion. Allerdings bin ich inzwischen davon überzeugt, ohne eine professionelle Ausgestaltung externer Kontrolle auf staatlicher Ebene werden wir nicht auskommen. Hier hat der Menschenrechtler, Rechtsanwalt und Publizist Rolf Gössner Vorschläge gemacht, die weitgehend meinen Erfahrungen und Vorstellungen entsprechen. Gössner fordert ebenfalls eine professionelle, unabhängige Polizei in externe Kontrollinstanz mit angemessenem Unterbau. Ausdrücklich spricht Gössner von einem Polizeibeauftragten mit speziellen Kontrollbefugnissen, nämlich einem Akteneinsichtsrecht, einem Auskunftsrecht, dem Ladungs- und Vernehmungsrecht, dem Zutrittsrecht, dem Recht auf Unterstützung durch Polizeidienststellen und andere Behörden, dem Recht auf Beteiligung in Gesetzesverfahren und dem Recht auf eigene Öffentlichkeitsarbeit. Also sehr, sehr weitgehende Rechte. Demgegenüber war die Hamburger Polizeikommission sehr, sehr schwach nur ausgestattet. Darüber hinaus empfehle ich uns allen, einen Blick nach Belgien zu werfen. Dort gibt es nämlich einen sogenannten Ausschuss P, der klar dem legislativen Bereich zugeordnet ist, aber so weitreichende Befugnisse hat, selber Ermittlungsbeamte hat, dass nicht zu befürchten ist, dass Polizeibeamte, wie es in Hamburg nach der Erfahrung von Mitgliedern der Polizeikommission der Fall war, dass Polizeibeamte es nicht wagen würde, eine illoyale Verweigerungshaltung einzunehmen. Macht respektiert nur wirkliche Gegenmacht. Das habe ich auch bei der Neukonzipierung der Dienststelle externe Ermittlung erfahren können, die von der Polizei erst völlig abgelehnt würde. DIE, so hieß diese, diese Dienststelle, wurde übersetzt mit DIE, also das war sozusagen die Kopfschussabteilung, so wurde das aus der Sicht der Polizei gesehen, weil diese Abteilung nun unvoreingenommen und effektiv und vor allen Dingen schnell in Fällen ermittelte, in denen Polizeibeamte in den Verdacht von Straftaten geraten war. Diese Dienststelle hatte dann nach kurzer Zeit wirklich Respekt aufgrund ihrer konsequenten Ermittlungstätigkeit. Und auch aus dieser Erfahrung heraus bin ich persönlich der Meinung, dass wir eine schlagkräftige, unabhängige, externe Kontrollinstanz für die Polizei benötigen. Meine Damen und Herren, vielleicht denkt jemand von Ihnen jetzt, eingangs hat er eine große weltpolitische Welle geschlagen und am Schluss kommt dann nichts anderes heraus als der Vorschlag, eine unabhängige externe Polizeikommission zu bilden, welch ein unüberbrückbar scheinender Widerspruch zwischen Mittel und Zweck. Dem halte ich aber mit der mir eigenen Zuversicht entgegen, so wie die Freiheit millimeterweise stirbt, manchmal geht es natürlich auch schneller, so kann man aber auch die Freiheit millimeterweise zurückgewinnen. Und die Einrichtung einer solchen Polizeikommission ist für mich genau ein solcher Schritt. Noch eins, wenn jemand meint, er könne ja doch nichts tun, dann sage ich, jeder kann für sich allein aktiv werden. Da gibt es Einzelkämpfer, die Zivilcourage haben, aber man muss auch gar nicht unbedingt Zivilcourage haben. Man kann sich ja auch zum Beispiel beteiligen durch Geldspenden bei der Erarbeitung einer Verfassungsbeschwerde. So etwas macht ja zum Beispiel die HU, dass sie bittet, spendet, damit wir unsere Verfassungsbeschwerde begründen können. Jeder kann in einer NGO tätig werden, beispielsweise in der Humanistischen Union oder in Amnesty International oder in einer anderen Menschenrechtsorganisation. Jeder kann sich natürlich auch politisch einbringen. Auch kleine Eigeninitiative tragen also zur Bewusstseinsänderung bei. Und wer einen großen Brand löschen will, der muss an einer strategisch entscheidenden Stelle anfangen. Das ist das Geheimnis von Erfolg bei Bürgerrechtsarbeit. In diesem Sinne danke ich Ihnen und bitte Sie zugleich mitzumachen, schlicht sich zu engagieren und mitzumachen, damit wir nicht alleine sind als so kleine Gruppe, die einem übermächtigen Staat gegenübersteht.